Jesus in Gethsemane. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane, und er sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und sprach: Abba, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam zurück und fand sie abermals schlafend. Denn ihre Augen waren voller Schlaf. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Ich weiß nicht, wer beginnt, Nathanael.
Wir haben das heute so ausgemacht, damit ich den Text lesen kann. Also das ist einerseits voll die arge Geschichte und andererseits voll der lebensnahe Text, in dem einerseits die Jünger einfach Menschen sind und einfach versagen, und aber fast interessanter, in dem Jesus auch menschlich ist und einfach Angst hat und wir darauf schließen können, dass er Verständlichkeit für Schwäche hat. Und er zeigt auch diese Verständlichkeit für die Schwäche seiner Jünger. Und es steckt aber auch eine Herausforderung drin für uns, und auf die kommen wir am Schluss zurück. Die ist nämlich ziemlich wichtig, wie ich finde. Also wir sind jetzt kurz vor dem Moment vom Verrat, kurz bevor Judas Iskariot kommt mit den Soldaten und Jesus auf die Wange küsst. Und ich glaube, in den Stunden ist es so klar für Jesus, was er jetzt zu tun hat. Er weiß zwar schon, glaube ich, als Gottes Sohn und in dieser ganzen Rolle und wie er einfach aufgezogen wurde und so, weiß er schon eigentlich die ganze Zeit, okay, er wird halt sterben müssen, aber jetzt ist es halt real und jetzt hat er richtig, richtig, richtig Angst. Jetzt ist es halt echt. Und ich glaube, ihm wird jetzt deutlich, was das eigentlich für eine Last ist. Und wir lesen da, dass er von Angst und von Grauen gepackt wird. Und ich habe mir überlegt, ich weiß gar nicht, was das eigentlich bedeutet, Angst und Grauen. Nicht in dem Sinne, auf jeden Fall. Und er sagt den Jüngern, ich bin zu Tode betrübt. Und er zeigt schon ein bisschen darauf hin, dass er sterben wird. Also die Jünger verstehen da vielleicht da immer noch nicht, aber er verwendet da die Worte schon zu Tode. Und ich glaube, wie wir da eigentlich schon gerade ein bisschen gehört haben in den Liedern, also ich glaube, er hat eigentlich gar nicht so richtig Angst vor dem Tod, sondern eher davor, dass er die ganze Last unserer Sünde tragen muss, obwohl er vorher sündlos war. Und dass er dann von Gott getrennt wird, bevor er wieder dann ins Leben gerufen wird oder ins Leben geholt wird. Jedenfalls gibt Jesus seinen Jüngern hier den Auftrag: Setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Ich komme wieder. Und das war's. Verglichen mit dem Doppelgebot der Liebe oder vielleicht dem Missionsbefehl ist das irgendwie ein bisschen lahm. Also es ist gar nicht so beeindruckend. Er sagt nicht mal so, tretet jetzt voller Ernst für mich im Gebet ein oder so. Es ist nur wartet hier, ich komme dann. Und er nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit, sagt eben nochmal diese Worte, dass er halt zu Tode betrübt ist. Und dann geht er beten. Und je nach Übersetzung geht er jetzt ein paar Schritte weit oder manchmal steht auch, er geht einen Steinswurf weit. Auf jeden Fall bin ich ziemlich sicher, dass die Jünger, die da oben sind, die drei, die können ihn noch sehen. Und die sehen, wie er sich da auf den Boden wirft. Und vielleicht können sie sogar ein paar Schnipsel aufschnappen von dem, was er betet. Zumindest so lange, bis sie dann einschlafen. Und wir machen die Situation dreimal durch. Jesus geht beten, kommt wieder, die Jünger schlafen. Jesus geht beten, kommt wieder, die Jungs schlafen. Ihr kennt's. Und Jesus fällt dreimal neu in diese Todesangst, in diesen Schrecken, in dieses Grauen. Und dreimal betet er dasselbe. Und da ist mir einfach echt deutlich geworden, wie arg er einfach Angst gehabt haben muss. Und das ist kein leichter Weg für ihn und das ist jetzt für ihn so richtig schmerzhaft real. So sehr, dass er Gott bittet, dass er es nicht machen muss. Und er sagt es seinen Freunden ja vorher. Er sagt ihnen ja, ich bin zu Tode betrübt. Und sie wissen, dass er leidet und sie wissen, dass er eigentlich jetzt ihren Beistand braucht. Und trotzdem schlafen sie ein. Und ich frage mich jetzt, wie oft schlafen wir denn bei unseren Aufträgen ein? Vielleicht sogar, bevor die Aufträge losgegangen sind. Und wie oft sind es noch dazu Aufträge, die so einfach sind wie der hier? Wartet hier. Vielleicht sowas wie, verbring heute Zeit mit mir. Oder sprich mit mir. Erzähl mir, was dich beschäftigt. Oder eben genau wie der hier. Jetzt ist noch nicht Zeit, warte. Und das sind Aufträge, wenn wir das objektiv betrachten, da haben wir nichts zu verlieren. Wir müssen eigentlich nicht mal was machen, wir müssen nur da sein, nur erscheinen. Wie oft schlafen wir dabei ein? Und bei den Jüngern ist es sogar so krass, dass Jesus zu Petrus nicht mehr Petrus sagt, sondern seinen alten Namen hochholt und zu ihm Simon sagt. Der Name, den er quasi hatte, bevor Christus nachgefolgt hatte, bevor Jesus ihm den neuen Namen gegeben hat. Und der Name ist hier ein Symbol für diese menschliche Natur, für die menschliche Schwäche, für den Menschen, der noch nicht diese Erneuerung durchgemacht hat. Und Petrus ist wieder dahin zurückgefallen, in dieses alte Versagen. Und dabei hat er kurz vorher, ein paar Stunden vorher in dem Zimmer, hat er versprochen, mit Jesus in den Tod zu gehen. Ein paar Verse vorher können wir lesen, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und das Versprechen, das bedeutet jetzt gar nichts mehr. Bedeuten unsere Vorsätze und Versprechen auch nichts? Und wir haben nichts, womit wir uns verteidigen könnten. Jesus kommt wieder, wie die Jünger wissen wir nicht, was wir sagen sollen. Und bei den Jüngern liest es sich in manchen Übersetzungen sogar so, dass sie am Ende von dieser Erzählung ihre Chance einfach komplett vertan haben. In der Elberfelder steht dieser letzte Satz drin, so schlaft denn fort und ruht aus. Klingt fast so, als würde Jesus sagen, jetzt brauche ich euren Beistand auch nicht mehr, jetzt schlaft halt weiter. Weil jetzt habe ich mich schon alleine durchgequält. Durch und durch hoffnungslos, der Text. Aber es gibt auch, wie fast immer, ein paar Lichtblicke. Und einmal, wie fängt denn Jesus Gebet an? Abba, Vater. Abba ist ein hebräisches Wort, Vater in dieser originalen Übersetzung ein griechisches. Und das ist schon ein kleiner Zeig auf die Situation, nachdem Jesus die Sünde auf sich genommen hat, damit gestorben ist, ins Reich der Toten ging und dann wieder aufersteht. Abba, Vater der Juden und Pater, Vater der Heiden. Ein kleiner Hinweis schon auf den neuen Bund, der entsteht, weil Jesus diese Reise in das Reich der Toten durchmacht. Und wie ganz am Anfang schon kurz angedeutet, Jesus kann unsere Ängste nachvollziehen. Und ich will die Todesangst, wie gesagt, nicht kleinreden, die er hatte. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, was das bedeutet, so Angst zu haben. Aber so eine zyklische Angst, Angst zu haben vor irgendeiner Situation oder irgendwas, was ich machen muss Und es kommt und geht dann. Erst denke ich, okay, ich schaffe das, das wird schon. Irgendjemand spricht mir gut zu und dann im nächsten Moment bin ich wieder im Loch und denke, oh nee, das wird garantiert nichts. Ich schaffe das einfach nicht, ich kann das nicht. Solche Situationen, die kennen wir, glaube ich, alle. Auch wenn wir diese Todesangst vielleicht nicht kennen. Und Jesus hat diese Angst im Tode oder dem Tode gegenüber durchgestanden. Also er versteht uns in allem, was wir durchmachen könnten. Und in den Situationen, in denen wir keine Ausrede mehr haben, in denen er kommt und wir haben einfach nichts zu sagen wie die Jünger, da gibt uns Jesus selber eine Ausrede. Wir müssen uns nicht mal selber eine ausdenken. Er sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Also er versteht die Menschlichkeit, versteht die Fehler, die damit einhergehen. Und er weiß, der Glaube und das damit verbundene Lernen ist einfach ein Prozess. Und uns geht es auch wie Petrus, der halt dieses Auf und Ab mitmacht. Jesus kennt es alles und versteht es alles. Aber, und jetzt komme ich zu der Herausforderung, er geht auch mit einem Beispiel voran. Er betet nämlich, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Und dann kommt sofort danach, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus stellt Gottes Willen sofort über sein. Und er fordert uns da auch heraus, das Gleiche zu tun. Meine Herausforderung an uns ist deshalb, denk mal nach, bei welchen Aufträgen schlafen wir ein? Vielleicht vorher, bevor wir überhaupt angefangen haben, weil wir einfach so müde sind, weil wir es nicht hinkriegen, die Augen offen zu halten. Und Jesus versteht zwar unsere Schwäche, aber ihm steht es auch zu, dass wir ihn ehren, eben weil er das gemacht hat, woran wir in der Passionszeit denken. Und ich würde vorschlagen, wir arbeiten an den Aufträgen, die wir haben, bevor er dann zurückkommt und dann auch zu uns sagt, steht auf, lasst uns gehen, es ist genug.
Mahlzeit. Ich hoffe, jeder von euch ist gut genährt, gut gesättigt, hat gut Mittagessen, vielleicht auch etwas zu viel. Kommt ja manchmal vor. Weil dann hilft es euch heute ausnahmsweise mal, zumindest meinen Gedankengang in diesem Bibeltext zu verstehen. Die Geschichte, um die es heute geht, die startet irgendwie ziemlich plump. Da geht es irgendwie im Garten und die sind einfach irgendwie gerade plötzlich da. Das sagt mir zumindest so, da geht es um eine größere Geschichte. Da geht mehr, das ist sozusagen ein größerer Zusammenhang, der sich da erschließt, der da irgendwie in dieser Geschichte mündet. Wenn wir dann die Verse vorher lesen, dann merken wir, ja klar, an dem Abend ist Passa. Das Passa. Das Fest der Errettung, der Erlösung, das Fest, das aus der Sklaverei führt, das zentrale Ding, eins dieser zentralen Feste des Judentums. Das Passafest ist eine ziemlich spannende Sache, weil da gibt es so ein paar Regeln. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal bei so einem Passafest dabei? Keine Ahnung, schon mal mitgemacht. Es lohnt sich auf jeden Fall mal, und wenn Corona vorbei ist und man wieder in Gemeinschaft essen darf, dann ist das vielleicht auch mal was man hier ganz cool machen kann. Zumindest das mosaische Gesetz, das gebietet, dass an diesem Abend ein Lamm geschlachtet wird. Und es muss ganz weg. Deswegen waren die Jünger vermutlich echt Volkfresser. Ganz banal. Weil das Lamm, das muss weg, das ist Gesetz, da darf nichts davon übrig bleiben. Es ist ein Fest, es wird gefeiert, es wird Wein getrunken. Wenn wir Lukas glauben, dann geht es zumindest um 2 Weingläser, die da irgendwie über den Abend gelaufen sind. Die heutige jüdische Liturgie, die beinhaltet meistens 4 Gläser. Also deswegen, es ist definitiv was gelaufen an dem Abend. Sie haben gesungen, gerade in unserem Text davor steht eben, dass sie Loblieder gesungen haben. Es war ein feuchtfröhlicher Abend. Viel essen, viel trinken, viel zusammenhocken. Und zumindest bei den Familie feiern. In meiner Familie ist danach immer so dieser obligatorische Spaziergang. Ich Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so man läuft halt ein bisschen. Die Jünger und Jesus, die laufen auf den Ölberg. Also, im Vergleich zu hier, das ist so wie wenn man einen Spaziergang nach Erdbach hochmacht. Das ist einfach steil. Der Ölberg ist ein Hang. Da geht es richtig der Stich hoch. Und, nochmal, um euch das so ein bisschen bildlich darzustellen, es ist Nacht. Das Passafest beginnt bei Sonnenuntergang. Die haben gegessen, die haben gefeiert, die haben alles drum und dran gemacht. Das heißt, wir sind hier irgendwo vermutlich schon eher um 10, 11 herum und die machen dann einen Spaziergang der Berg hoch. Und wie es eben so, zumindest wie ich so kenne, oft unter Männer, Jungs üblich ist, man spricht ein bisschen, man spricht über jenes. Es wird auch manchmal ein bisschen übertrieben. So auch empfinde ich ein bisschen das Gespräch. Irgendwie hat jeder Jünger das Gefühl, Jesus die ewige Treue zu schwören. Sozusagen voll Feuer und Flamme. Petrus geht ja da sozusagen maßlos in die Vollen, wie es auch der Nathanael schon beschrieben hat. Und eben, wie gesagt, es ist Nacht, es kühlt langsam ab. Um die Zeit hat es in Jerusalem, das ist ja ziemlich hoch oben, hat so angenehme 12 bis 15 Grad. Die Hitze ist langsam weg des Tages. Und somit habt ihr ein gewisses Bild, wo unsere Geschichte einsteigt. Das ist die Situation, die davor war. Wenn ihr so das Bild im Kopf habt. Und das ist mir ziemlich wichtig worden, dieses Bild, weil es diese Jünger menschlich macht. Weil sozusagen diese Sterilität dieser Geschichte wegnimmt, diesen sakralen Passionstext plötzlich sowas macht. Einfach ein feierlicher Abend, ein Festabend. Die haben sich gefreut, die haben Witze gemacht, die haben Spaß gehabt. Und ich bin überzeugt, dass sie hin und her gingen. Die Jünger haben vielleicht das Fleisch gelobt, der eine den Wein, wie auch immer. Es ging hin und her. Und so kommen sie nach Gethsemane und Jesus bittet die drei Jünger eben, mit ihm noch ein bisschen mitzugehen und in den Garten reinzugehen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, mein Gemütszustand in dieser Situation hätte ich als bettschwer beschrieben. Ich wäre vermutlich genauso wegpennt. Da bist du in dem Garten, Jesus geht irgendwie weiter, sagt, wartet mal kurz, man hockt sich hin, lehnt sich an einen Baum, es ist schön kühl, trotzdem irgendwie warm, so Grad 15 Grad ist ja die Temperatur, wo jetzt die Leute sich überall draußen treffen, weil es plötzlich so ein bisschen wieder Leben kommt. Ich habe richtig gut gegessen, ich habe einen guten Wein genossen, ich wäre wegschlafen, also definitiv. Mir wäre vermutlich nicht mal aufgefallen, dass Jesus betrübt ist. Mir wäre vermutlich nicht mal aufgefallen, dass der gerade ein bisschen schwer umhergeht. Hätte Jesus gesagt, ich will ein bisschen beten, hätte ich gesagt, cool, mach nur, ich setze mich hier an den Baum, läuft. Wenn wir uns so in die Jünger hineindenken, dann merke ich das so, dass ich das fast unmenschlich finde von Jesus, dass die ständig weckt. Also, dass ich das schon irgendwie krass finde. Es ist irgendwie schon um die Mitternacht vermutlich rum, die haben einen Spaziergang hinter sich, die sind einen Stich hochgelaufen und haben jetzt mal ein bisschen Ruhe und Jesus weckt sie im Prinzip ständig. Aber wenn wir ein bisschen aus der Situation rauszoomen, aus diesem Garten und so ein bisschen auch unser Leben mit in diese Perspektive reinnehmen, ist es nicht oft so, dass wir genau in der Situation sind, dass wir so von einer Hochzeit des geistlichen Glaubens kommen, wenn wir von einer Freizeit kommen, wenn wir von einem coolen Vortrag kommen, wenn wir irgendwo von was Cooles erlebt haben und denken, jetzt sind wir satt, jetzt können wir uns hinsetzen, jetzt können wir uns ausruhen, jetzt ist alles easy mit Gott und mir und es ist einfach nur gut so. Und dann kommt irgendwie eine Aufgabe, die uns unmenschlich vorkommt, die uns einfach nur aufreißt und wo wir denken, nee, jetzt nicht. Jetzt will ich einfach nur genießen und schlafen. Also ich kenne das zumindest und kann da die Jünger auch ziemlich gut verstehen. Wenn wir aber die Perspektive drehen und Jesus ein bisschen mehr in den Fokus rücken, dann merken wir, Jesus weiß zu der Zeit, dass er Pi mal Daumen noch 12 Stunden hat auf Erden. Das ist vermutlich die, oder ziemlich sicher, die hässlichste 12 Stunden seines Erdens, Daseins, Werden und Sind. Es geht um alles. Jesus ringt mit sich, ringt mit Gott und fragt nochmal seine drei engsten Freunde, hey, kommt mit, ringt mit mir. Bleibt noch bei mir in dieser schweren Zeit, mir geht's jetzt richtig dreckig. Könnt ihr noch eine Stunde mit mir wach bleiben, heißt es im Text. Er tritt vor den Vater, nicht offensiv, nicht flehend. Wirklich die extremste Situation steht vor ihm und er tritt nochmal vor Gott und sagt, hey, können wir das irgendwie anders machen? Und hätte da gern, so gern die Unterstützung von seinen Freunden. Jesus, der bereit ist, zum Äußersten zu gehen, der an der Stelle der Gottverlassenheit entgegentritt, der 12 Stunden später sagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Und auf der anderen Seite die Jünger, die vollkommen nachvollziehbar müde sind. Ich finde diese Spannung dieser kurzen 10 Verse unglaublich, weil beide Seiten so verständlich sind und so irgendwie auch unvereinbar sind und so intensiv in diese Passionszeit reinführen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich möchte diese Spannung auch gar nicht auflösen, sondern ich möchte die Spannung zu euch hintragen und euch die Aufgabe mitgeben, macht heute Mittag beim Kaffee, beim Abendessen, wie auch immer. Setzt euch mal zusammen und überlegt euch, wo stehe ich da mit meinem Glauben? Kann ich da Jesus nachvollziehen? Kann ich da die Jünger nachvollziehen? Bin ich gerade in einer Phase, wo ich einfach satt bin und eigentlich gar keinen Bock habe, mich aufzuraffen? Oder bin ich an einer Situation, wo ich merke, es geht um alles und irgendwie alles um mich herum bremst und ich kann es gar nicht verstehen? Und diskutiert mal, wo ihr da steht, wo ihr vielleicht in welcher Situation. Ich bin überzeugt, dass jeder Christ irgendwann mal in so eine Gethsemane-Situation kommt. Entweder auf der einen Seite oder auf der anderen. Aber den einen Gedanken da mittendrin, den will ich euch noch mitgeben. Und der heißt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Ein cooler Satz, der sich irgendwie für mich selber auflöst. Weil der zweite Satz ist eine zutiefst menschliche Wahrheit, die, glaube ich, niemand aus sich rauskriegt. Und der erste Satz ist die Lösung dazu. Solange wir mit dem Vater im Austausch sind, bin ich sicher, dass wir erkennen, was Gott will. Dass wir sehen, was ihm auf dem Herzen brennt. Und dass wir erkennen, ob es jetzt gerade okay ist, sich niederzulegen und zu schlafen, oder ob es nur meine Befindlichkeiten sind, die an der Stelle eigentlich vielleicht auch gar nicht so relevant sind, die ich nur vorschiebe. Und wo mir die Schwäche des Fleisches vielleicht nur im Weg steht und meiner Gottesbeziehung. Amen. Danke, Herr, für den Sonntag und die Konferenz und danke, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass wir über dein Wort nachdenken dürfen, dass wir uns heute so entspannt mit deiner Geschichte und deiner Passion auseinandersetzen dürfen, dass wir auf Ostern schauen und ja, dass für uns so ein Freudenfest ist und dass du dafür gesorgt hast, dass ein Freudenfest ist und es trotzdem so hart für dich war und so unwirklich vielleicht an vielen Stellen auch. Danke, Herr, dass du für uns gestorben bist, dass wir dadurch erlöst sind, dass wir dadurch frei sind und dass wir jedes Mal aufs Neue wieder Passa feiern dürfen, das Fest der Erlösung. Danke, Herr. Amen.